Einige Tage ist es nun her, da hat sich Marokko im eigenen Land zum U17-Afrika-Cup-Sieger gekrönt. Im spannenden Finale gegen Mali ging es bis ins Elfmeterschießen, wo die kleinen Atlaslöwen die besseren Nerven bewiesen haben. Heute wollen wir zurückblicken auf das Turnier mit Bernard Coumorzy, Afrika-Scout des belgischen Clubs KRC Genk, der die gesamten 3 Wochen vor Ort miterlebt hat. Und damit ein herzliches Willkommen zur neuen Episode von SOCA Fußball in Afrika. Der U17-Afrika-Cup startete am 30. März mit dem Duell Marokko gegen Uganda. Und die Vorurteile schienen direkt bestätigt. 5:0 für die Gastgeber. Die Teams aus der Central East Zone hatten große Probleme, gegen die Altersgenossen zu bestehen. Ein neuer Tag und wieder Wind auf diese Mühlen. Sambia gewann mit 4:1 gegen Tansania. Während Bernard das Auftaktspiel noch im Stadion erlebte, verpasste er das zweite Spiel der Gruppe A, weil er in Casablanca weilte, um sich in der starken Gruppe B umzuschauen. Die Teams dort, Burkina Faso, Südafrika, Ägypten und Kamerun. Bevor wir gleich in das Interview gehen, will ich den weiteren Turnierverlauf noch ein wenig nachzeichnen und auf ein paar Spieler eingehen. In der Gruppenphase muss man sagen, dass die Unterschiede entweder sehr deutlich waren oder eben Details entschieden haben. Teams wie Somalia in Gruppe C, Zentralafrika in Gruppe D oder das bereits angesprochene Tansania hatten riesige Probleme und waren keine wirklichen Hürden für die Gegner. Dann gab es Teams wie Kamerun, die zwar immer wieder heranschnupperten, in den entscheidenden Momenten aber einfach langsamer im Kopf waren als die Alterskollegen und somit nur einen Punkt aus dem Turnier gingen. Eine weitere Erkenntnis des Turniers ist die Gnadenlosigkeit der Verbände in Kombination mit der Gnadenlosigkeit der Talente im Umgang mit sich selbst. Immer wieder sah man angeschlagene Spieler, die sich durch die Spiele oder teilweise sogar durch mehrere Spiele schleppten, offensichtlich eigentlich verletzt oder zumindest angeschlagen, aber eben doch unverzichtbar und auch selbst nicht gewillt, diese große Bühne sausen zu lassen. Sambias Ausnahmespieler Abel Nichirongo ist so ein Beispiel, der laut Medienberichten sogar von Manchester United beim Turnier gescoutet wurde, aber eben sichtbar nicht bei 100% war. Aus Gruppe A schafften Marokko und Sambia den Sprung ins Viertelfinale. In Gruppe B waren es Burkina Faso und Südafrika. Dazu noch aus der Gruppe C Tunesien und Senegal, aus D Elfenbeinküste und Mali. Diese 8 Teams hatten das Teilziel WM-Ticket, also schon mal sicher. Für alle Gruppendritten ging es in 2 Playoff-Spiele, dann ja um die letzten beiden WM-Tickets. Und für Gambia muss man sagen, war es schon eine herbe Enttäuschung, gegen Uganda zu verlieren. Dort hat sich ein gewisser James Bugere erneut in den Vordergrund gespielt, wie schon in der Qualifikation. Er war der Go-To-Guy im Angriff, hatte über das Turnier im Schnitt 8,8 erfolgreiche Triplings pro Spiel und war für die Abwehrspieler wirklich kaum zu halten. Ich fand auch seinen ersten Kontakt ziemlich gut. All in all einer der Gewinner des Turniers, der wegen der Team-Performance von Uganda etwas unter dem Radar lief. Im 2. Playoff-Spiel bezwang Ägypten Angola und holte sich so das letzte WM-Ticket für Katar. Auf in die K.O.-Phase mit den 8 stärksten Teams und natürlich auch den stärksten Spielern. Marokko schaltete Südafrika aus und es war vor allem diese Bewegung abseits des Balls, da habe ich dann auch nach dem Interview nochmal mit Bernard kurz gequatscht und hat auch gesagt, diese Bewegung abseits des Balls, da war Marokko wirklich den anderen Teams weit voraus und man hat gesehen, die Spieler haben sich nicht nur am Ball orientiert, sondern auch in der taktischen Grundordnung waren sie einfach schon viel weiter und haben weiter gedacht während dem Spiel schon und sich so einen Vorteil verschafft, der dann eben auch zum Schlüssel für den Titel wurde. Mit Südafrika verabschiedete sich also auch Emile Witbooi aus dem Turnier, der aber trotzdem nochmal unterstrich, dass er mit seinen flinken Haken und niedrigem Schwerpunkt eklig zu verteidigen ist. Das Chelsea-Probetraining gab es für ihn schon, jetzt sollen auch noch Ajax Amsterdam, immerhin eine große Historie mit südafrikanischen Spielern, und andere Teams aus den Niederlanden und Belgien in den Poker eingestiegen sein, also Emile Witbooi mal wieder der Mann bei Südafrika gewesen. Titelverteidiger Senegal musste gegen die Elfenbeinküste die Segel streichen. Bei den jungen Elefanten war ebenfalls einer der Topspieler dabei, Alinho Haidara, der am Ende sogar gemeinsam mit Ashraf Tabsoba aus Burkina Faso der Top-Torschütze wurde. Bemerkenswert bei ihm war die Beidfüßigkeit, er war gut ins Spiel eingebunden und natürlich auch eine unglaubliche Athletik, gepaart mit einer starken Abschlussqualität. Für die Bundesliga besonders interessant, aktuell ist er in der Mainz 05 Jacquesville Academy von Aristide Bancé unterwegs in der Elfenbeinküste. Die Connection wäre also da, als Johnny Burkhardt-Ersatz im Sommer wahrscheinlich noch zu früh. Und auch hier gibt es natürlich Medienberichte, die Mainzer als Interessenten listen, dazu aber noch Anderlecht, Chelsea und Lyon, aber der Erstzugriff könnte auf Mainz fallen, weil ich meine, die Verbindung ist nicht schlecht. Man hat sowieso eine Zusammenarbeit mit dieser Akademie von Aristide Bancé. Und ja, mal schauen, was da noch so die nächsten Wochen und Monate an Medienberichten aufpoppen. Burkina Faso gegen Sambia, die klarste Angelegenheit im Viertelfinale, immerhin 6:1. 3 Tore auf das Konto von Ashraf Tabsoba, dem Spieler, der wohl die meiste Aufmerksamkeit erzeugte. Was mich an ihm überzeugt, ist diese Vielseitigkeit, wie er seine Tore macht. Er ist jetzt kein Tap-In-Stürmer, er hat aber trotzdem ein gutes Gefühl für den Raum, weiß, wo er stehen muss und ist wirklich egal wie eiskalt dann im Abschluss. Unvergessen auch sein Tor aus der eigenen Hälfte gleich im ersten Spiel. Also das ist ja dann auch gleich direkt viral gegangen. Natürlich hatten ihn die Scouts auch schon durch seine Performance in der WAFU-Zonen-Qualifikation auf dem Schirm. Aber jetzt auf diesem Niveau nochmal so nachzulegen, das war schon ein dickes Ausrufezeichen. Jetzt sind die größten Clubs auch wirklich dran. Ich bezweifle, dass er überhaupt den Zwischenschritt über eine kleinere Liga gehen wird. Hier könnte es auch direkt nach England oder eben in eine andere Top-5-Liga gehen. Manchester United soll auch hier Aktien halten, nachdem sie in den letzten Jahren ihr Engagement in Afrika deutlich hochgefahren haben. Ich habe mich auch schon mit seinem Clubboss bei Real du Faso unterhalten und dort wollen sie ihn langsam aufbauen. Er hat ja noch so ein bisschen Zeit, ist ja jetzt erst 16, aber im Hintergrund bin ich mir sicher, dass da schon die ersten Absprachen getroffen sind und ja, da wird es einen großen Transfer geben und Ashraf Tabsoba, der wird noch von sich reden machen, auch in Europa. Das letzte Viertelfinale dann Tunesien gegen Mali. Hier ging es bis ins Elfmeterschießen, wo Favorit Mali sich in einer langen Angelegenheit durchsetzen konnte. Und weil wir gerade schon bei United waren, bleiben wir einfach bei deren Kandidatenliste. Seydou Dembélé wurde von Manchester-Scout Jerome Klein direkt vor Ort beobachtet. Der offensive Mittelfeldspieler konnte dann auch überzeugen und hat sich dann auch direkt mal den Spitznamen Messi aus Mali verdient, den ihm schon dann einige Medienhäuser gegeben haben. Also kein Druck an der Stelle. Er kommt aus der legendären JMG Academy. Man könnte argumentieren, die beste Akademie in Afrika aller Zeiten. Und er wird wohl der nächste prominente Absolvent werden. Enge Ballführung, schnelle Bewegungen, dazu ein Gefühl für den Raum und den richtigen Pass. Macht schon Spaß, ihm zuzuschauen. Er holt sich den Ball überall ab und hat dann echt außergewöhnliche Fähigkeiten, den Raum zu überbrücken. Entweder als Ballschlepper und Dribblings dann auch im 1 gegen 1 oder eben durch kluge Pässe. Gleiches gilt wie für Tabsoba. Für mich einer, der direkt den großen Schritt machen wird. Auch weil er einfach vom finanziellen Paket her für viele kleinere Mannschaften einfach schon zu teuer geworden ist. Ein weiterer Spieler von Mali, der Aufmerksamkeit bekommt, ist Nichikura Raymond Bomba, für den sich Bayer Leverkusen interessieren soll, der Kicker berichtete. Der stand am Ende bei 3 Turniertreffern. Er kommt meistens über den linken Flügel, aber ist flexibel unterwegs im Offensivbereich und nimmt auch oft die Rolle dieses zweiten Stürmers, der um den großen Nebenmann herumspielt, ein. Leverkusen hat ja schon letzte Saison Issa Traoré klargemacht aus Mali. Diesmal wartet die Werkself scheinbar gar nicht auf die WM-Performance, sondern macht direkt ernst in dem Fall. Auf ins Halbfinale, wieder enge Kiste für die Elfenbeinküste, wieder Elfmeterschießen, diesmal aber verloren gegen Gastgeber Marokko. Und bei denen stach auch ein Akteur heraus, Abdellah Ouassane, bereits in der Jugend von Ajax unterwegs, ist auch in den Niederlanden geboren und aufgewachsen. Nicht umsonst wurde er zum Spieler des Turniers gewählt. Ich habe mir auch ein paar Scouting-Berichte zu ihm angeschaut und dort wurde er mit Jude Bellingham verglichen. Kann eigentlich alles im Zentrum spielen, vom Sechser bis zum Zehner, ist torgefährlich, hat ein gutes Passspiel, starke Technik und ist auch fleißig gegen den Ball. Sein Dribbling ist für einen Zentrumspieler, also aus der Kategorie und auch mit der Größe, mit der er daherkommt, auch nochmal Next Level. Man kann sich eigentlich schon darauf verlassen, dass er der nächste Ajax-Diamant wird, der irgendwann für viel Geld wechselt. Und er war der Anführer, der Marokko bis ins Finale gebracht hat. Im anderen Spiel dann der große West Africa Clash, die zwei stärksten Teams aus der WAFU-Zone, Burkina Faso gegen Mali. Und das Pendel schlug eben Richtung Mali aus. Erst Soumaïla Fane mit dem 1:0, sah nicht ganz unhaltbar aus. Dann Mahamadou Traoré mit dem 2:0 per Kopfball nach einer Ecke von wieder Fane. Es waren diese Kleinigkeiten, die eben entscheidend waren. Ein, man muss schon sagen, Torwartfehler und ein schlecht verteidigter Standard und zack bist du raus, obwohl du eigentlich ein starkes Turnier gespielt hast. Aber auch bei Burkina Faso muss man anmerken, im Turnierverlauf einige Spieler verletzt, angeschlagen. Also da war nicht jeder bei 100%, kann jetzt bei Mali natürlich auch sein, aber bei Burkina Faso war es wirklich offensichtlich und wurde auch berichtet, dass einige Spieler da während dem Turnier ausgeschieden sind oder spielen mussten, obwohl sie eigentlich gar nicht bereit waren zu spielen. Aber das große Finale stand dann eben zwischen Marokko und Mali und auch hier ging es bis ins Elfmeterschießen. Die Kleinigkeiten zogen sich eben durch diesen ganzen U17-Afrika-Cup. Es gab auch eine lustige Szene, in der Malis Soumaïla Fane den Ball mit der Hand über die Linie boxte und erst durch den VAR entlarvt wurde. Ansonsten ja schon ein typisches Finale, in dem keiner den entscheidenden Fehler machen will. Den machte Mali dann aber im Elfmeterschießen und scheiterte doppelt, während die Jungs aus Marokko gute Nerven bewiesen und sich den Titel verdienten. Und es ist ja auch immer schön, wenn der Gastgeber jubeln darf vor seinen eigenen Zuschauern. Das Stadion war auch gut gefüllt, also ein guter Moment für die Jungs aus Marokko. Unter dem Strich lässt sich der Trend der letzten Jahre bestätigen. Westafrika dominiert. 3 von 4 Halbfinalisten kommen aus der WAFU-Zone. Mit Heimvorteil können die Teams aus dem Norden mithalten. Der Süden hat mit Sambia und Südafrika ganz klar 2 Vorreiter in der Talenteförderung. Und die Central East Zone, die hinkt doch deutlich hinterher. Und ja, ich glaube, ich würde jetzt nicht zu viel oder ich würde mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, dass die westafrikanischen Teams auch für die WM vielleicht die heißesten Aktien sind, einfach weil sie körperlich schon so weit sind, weil sie physisch doch nochmal auch den europäischen Kontrahenten überlegen sind. Und Marokko ohne den Heimvorteil, weiß ich nicht, wie stark sie dann wirklich bei der WM in Katar performen können. Wobei man natürlich sagen muss, jetzt wo ich sage, fällt mir auf, Katar, Marokko ist jetzt auch nicht komplett 2 unterschiedliche Paar Schuhe, alles arabische Welt. Also muss man mal schauen, was das für die WM bedeutet. Man kann auf jeden Fall sagen, es war ein spannendes Turnier. Und das will ich jetzt nochmal mit Bernard aus Scouting-Perspektive Revue passieren lassen und beleuchten und schauen, wie er eben so vorgegangen ist. Kurz zu ihm. Bernard kommt aus Ghana, war selbst Profi in Frankreich und Belgien und arbeitet nun eben als Scout für den afrikanischen Markt für seinen Ex-Club KAC Genk in Belgien. Vorher scoutete er für DigiScout, eine Online-Plattform. Jetzt ist er eben für Genk unterwegs und soll die nächsten Diamanten finden, die dann in Belgien die ersten Schritte in Europa machen. Das Interview haben wir auf Englisch geführt. Ich werde euch die Fragen auf Deutsch einsprechen. Seine Antworten gibt es dann im Originalton. Zuerst wollte ich wissen, wie er sich auf das Turnier vorbereitet hat. Ob er vorher alle Teams durch Videoscouting abgecheckt hat oder vielleicht sogar schon bei den Qualifikationen vor Ort war.
So for me, I start by watching some zones, you know, because the qualification to the AFCON is been playing in zones. So I targeted the zone A, WAFU zone A and zone B. So I was there at the WAFU to watch those tournaments. So I already picked up some players before the AFCON. And then from the other zones where I was not able to attend the qualifications, I followed the tournament, of course, online. And then I had some names already of some of the players that performed really well, like the top scorers, and some players also that have been recommended to us as a club, Genk. So then I do a little bit of video scouting. It's difficult to find, of course, materials on them, but then I try my best to do, to find video materials to watch them before the AFCON.
Ich wollte auch wissen, wie er das Scouting der Spiele angegangen ist, ob er mit einer Liste von Namen auf der Tribüne saß und die dann 90 Minuten genauer unter die Lupe genommen hat oder ob er auch während dem Spiel neue Spieler zu dieser Liste hinzugefügt hat.
Yeah, of course. I add some names because even though I already have some lists before the tournament, sometimes those players come to the AFCON and they are not at their best, you know. So for me, I watch out for the whole 22 players on the pitch. I can 20 players because goalkeepers are not included for me because we have a special team for goalkeeping scouting. So I keep eye open for the 20 players plus the subs that comes in, you know, because I think the AFCON is the highest level that you can see. So if a player performs in the qualification and then at the AFCON he doesn't perform, then so you always have to be to be open-minded, I mean, to watch the whole players that are on the pitch, all the players that are on the pitch, yeah.
Auch spannend, hat er nach speziellen Spielerprofilen für Genk gesucht oder generell nach den vielversprechendsten Talenten, auch wenn diese vielleicht nicht unbedingt ins Scouting-Raster von Genk passen?
Yeah, so of course, in every position we have the specifics that we look out for as a club. Of course, there are some positions that we have to look out for the body profile also. But generally, the talents, you know, I mean, the technique, the understanding of the game, will he adapt, will he fit in the system? Because like in Genk, we have, in my opinion, we have one of the best academies in Belgium at the moment because majority of our young players are all national team players, you know. So to find African player that will match that level It means you have to be special, you know, in terms of understanding of the game, game pressure, you know, when there's a lot of pressure, will you be able to cope? You know, so there are a lot of things that we look out for.
Ich habe ihn auch nach den kleinen Nationen wie Somalia oder die Zentralafrikanische Republik gefragt, über die vorab nur wenig bekannt war. Waren die Teams überhaupt spannend zu scouten oder hat er deren Spiele sogar geskippt?
Yeah, of course. For me, I attended a game of Central Republic and I attended a game of Somalia as well, you know. But to be honest, the focus was not really on those countries because when you are watching the games, you can see the level is really clear, you know. So I think I watched a game. Is it Mali, Central Africa, or Senegal, Central Africa, you know, and you can see that the difference was really clear. So then, in that case, I focus more on one side, you know, which will be Mali or Ivory Coast or whatever, you know, to see even if the game is a bit easy for them, the players that I'm following, how do they react, you know? Are they relaxed? Are they still pushing, you know? So at least even watching those games for me, I can still get some information from those games, you know.
Wie geht Genk vor, wenn ein interessanter Spieler identifiziert wurde? Gibt es dann einen Background-Check des Spielers, ob er bereits für Probetrainings in Europa war und welche anderen Clubs noch im Rennen sein könnten? Oder ja, wie geht Genk da vor?
Yeah, of course. I do a background check. At least to speak to, I like to speak to the club owners. Because with the agents, this is really, I can say, excuse me, my word, it's a mess, you know, because you see one player and then there are five scouts, there are five agents at the tournament or six agents at the tournament. I control the player, I control the player, I control the player. So for me, I like to speak to the club owners directly to get first-hand information because they are in charge. Because these players, excuse me to say, are young, so most of the club directors or the club owners are the ones who decide majority of what they do, you know. So I prefer to speak with the club owners rather than agents or local managers, they call it, because most of these boys have people who take care of them in Africa. But sometimes it turns out to be that the guys who take care of the players don't know so much about football, you know. So sometimes they do take some decisions, you know, sign some agreements that are not in favor of the boy or the club, you know. So for me, I always like to speak to the club owners.
Bernhard hat viele Spiele und Spieler gesehen. Welche Unterschiede hat er denn so ausgemacht, habe ich ihn gefragt. Was zeichnet die Spieler aus Westafrika, aus Nordafrika und so weiter aus?
Yeah, of course. For the West Africans, I saw that they are more strong. Yeah, physically they were more stronger than the boys from South Africa and North Africa. But in terms of technique on the ball and also the speed of play, the North Africans and the South Africans were much better. And especially, I would single out Morocco. For me, Morocco won the tournament because they had a better circulation speed of the ball, you know. They were able to pass quicker, the players were able to move at the right moment, the right spaces. Whilst with West Africa, the West African players had the power, but sometimes positioning without the ball and the speed of passing, movement without the ball becomes a problem, you know. But physically, West Africa is there. And tactically and technically, I think North Africa and South Africa, they did really well, yeah.
Die Konkurrenz wächst im Kampf um die besten Talente in Afrika. Ich wollte wissen, wie er das Turnier vor Ort erlebt hat, ob die Scouts aus den typischen Talentligen wie Belgien oder Österreich in Marokko waren oder ob auch die Top 5 Ligen ihre Scouts dorthin geschickt haben.
Oh, now Africa is, I think, is the hottest market now, in my opinion, because I met scouts from the top five leagues in Europe, from England, from Germany, from Spain, you know. So even there were clubs, I think there were one or two scouts from South America as well, because now players have been moved to South America from Africa. So now it's really, really broad, and it's becoming really how do I say, like a competition, you know? Yeah, so once you identify the player, the job is not done. You still need to be able to convince the owners, to convince them with your project, for them to at least listen to you, you know.
Ich habe ihn auch auf Ashraf Tabsoba angesprochen, ein Spieler, den nun eben wohl auch Clubs aus dem obersten Regal holen wollen. Ich wollte wissen, welche Argumente ein Club wie Genk ins Rennen schicken kann, um solche Spieler wie Ashraf zu überzeugen. Also, wie kann Genk auch Spieler aus dem obersten Talentetier holen?
Yeah, for me, you know, player like Ashraf, that's why when I go to tournament, I told my boss, the chief scout, you know, I told him, look, for me, I prefer to stay throughout the whole tournament because Ashraf started the tournament really well. The first three, four games, he was scoring every game. But then when the tournament got to the stage where you play against the big countries, I would say, you know, then you can see the difference, you know. Then his level started dropping a little bit, you know. So for me, I don't rush in, you know. I always tell my boss, we don't rush in. Let me watch the tournament till the end and then see if the player can keep the level to the final. Because after the group stage, then the less quality teams are out. Then you see the games, you know, because in Morocco, after the group stage, I saw that you could compare those games from the semi-final. You could compare those games to the European standard, you know. So for me, I have to always wait until the end of the tournament to be able to take the right decision. So I don't rush in. I don't rush in when the players start performing the first two, three games. I don't rush in.
Der Afrika Cup ist vorbei. Kann Bernard jetzt schon sein finales Urteil oder Empfehlungen für Spieler abgeben oder will er noch warten, ob der Spieler dann auch bei der U17 WM auf dem nächsthöheren Level performen kann?
Yeah, of course. Now it's difficult if you see a player, it's difficult to wait, you know, because the market is really hot. And once you want to wait, there's other team taking action, you know. So you cannot wait until the player gets to World Cup. For now, once you're able to watch four or five games at the AFCON, I think it's enough to take a decision, you know. But like I said, in our setup, our youth setup is really difficult to sign players directly. At least we need to be able to watch him a little bit in Belgium as well. So what we do is we try to invite the players to Belgium to see, you know, at least 1 week, 2 weeks to see him before any decision is made. Of course, if we find a special talent, then we have no choice than to move fast.
Im Umfeld der Spieler passiert immer viel. Viele Versprechungen von Agenten, viele Stimmen, die Einfluss nehmen wollen. Ist das ein Phänomen, das in Westafrika am meisten verbreitet ist, oder betrifft es auch die Spieler aus dem Norden und Süden?
I think West Africa is more, you know, West Africa is more because there are less opportunities, and like you said, the background is it's a bit a problem, you know, because my player comes from a le less privileged home, and it's always like myself, you know, I was always looking for opportunities. So once somebody comes to me or goes to those players and say, "Oh, look, I have a opportunity for you. Would you sign something with me?" Then immediately the player is eager to do it, you know. So that's the difference, you know. Whilst in South Africa or in Morocco, the players are already in good clubs, so they are not desperate, I can say, for anything, you know. So those players are more easier to work with than in West Africa.
Kann Bernard sehen, ob ein Spieler in der Akademie ausgebildet wurde oder ob er mehr oder weniger von der Straße direkt in die Nationalmannschaft vorgestoßen ist?
Yes, of course. I do. You know, because for me, in my career, look, I started very, very for out of nothing. I came from a less privileged home, and then I didn't even know what ladder was. I didn't know agility exercises, gym, nothing. You know, and then I went to Sweden. You know. So for me, it took time to get to know all those things. And now, when I watch the games, I see with even the passing, you know, the way the player passes the ball, the touches, the controls. You can see if the player has played in a good academy or not. And you see that a lot with the North and the South, or even in the West, those guys who are in good academies, like you mentioned, Gambinos, Right to Dream, sometimes ASEC. You know, those academies, you can already see when players come from those academies, you can see by their passing game and the control of the ball and their decision making in general is different. Yeah.
Man darf es nicht ausklammern. Ich wollte von Bernard wissen, wie er mit der Thematik rund um den Altersbetrug umgeht und ob er die Möglichkeit sieht, das Risiko für Gang zu minimieren, hier einen eigentlich viel älteren Spieler zu holen.
For me, in this case, it's 50-50 for me because I'm African and I know, I can see if the boy is older or not, you know. So I don't only rely on the official age, you know. For me, I like to get close to the player also to see by myself, you know. Then I can more or less guess one or two. Yes, more or less, I can guess, you know, I can guess really well if the boy is older or not. I don't rely on the official age, no, because if you rely on that, then I think you'll be played, yeah.
Bernard ist aus Ghana, zusammen mit Nigeria wohl die prominenteste Nation, die den diesjährigen Under-17 AFCON verpasst hat. Fallen Spieler aus diesen Ländern dann durchs Raster oder hat Genk auch hier die spannendsten Talente auf dem Schirm, obwohl sie jetzt nicht beim großen Turnier dabei waren?
Yeah, of course, they were missing, you know. But for me, I was at the qualification of those two of Zone D, and there are already two players that we've been following. Even though they didn't play in the AFCON, one of them we are inviting one of them, you know, to see him, you know. And there's another one in Nigeria squad that was in Nigeria squad also that we really thinking of inviting, you know. So it's not only the AFCON, you know. Even though they didn't make it, we still follow players from that those teams. You know. But it's a pity, you know. Sorry, it's a pity for me. I think okay, it's a pity that those countries are not. Sometimes will not be able to qualify to the AFCON, you know, because I think with those teams at the AFCON, the games would have been much more interesting, you know. All the games would have been much interesting because, like I said, from the semi-final, you could see that the level of the games went really high, you know.
Im Hintergrund der Kadernominierung geht in Afrika immer viel Politik ab. Viele Clubfunktionäre wollen ihre Spieler in den Kader bringen, auf die ein oder andere Art und Weise. Ich wollte von Bernard wissen, ob er glaubt, dass wirklich immer die besten Talente eines Landes im Kader standen oder ob sein Scouting noch viel weitreichender ist als nur diese Africa Cup Kaderspieler.
Yeah. For that is clear, you know, that not the best players are there. For me, I will use Ghana as an example. The last U17 that I saw, there were no players from Right to Dream. There were no players from Accra Lions. There were no players from Wafa, which is also, you know, and those academies, clearly the top three in Ghana. And there were no players from those academies. So you cannot tell me that the whole setup like Right to Dream, you don't find one or two good U17 players that should be in the national team, you know. So it clearly shows that not all the best players are the AFCON, you know. So for me, you know, I had a conversation with my boss, and for the AFCON, even from next year, we will not concentrate on the AFCON. I think we will do more deep scouting than concentrating on the AFCON, because these days also, once the boy gets to AFCON and is performing, then they're trying to put the price really high, you know. So it's better to spot the boy very early. So that's the plan now to move forward.
Abschließend wollte ich noch wissen, ob er aus der Spielerperspektive sagen würde, dass der Afrika Cup eine Once-in-a-Lifetime-Chance ist, weil eben so viele Scouts präsent sind, oder ob dem Ganzen auch aus Sicht der Spieler zu viel Bedeutung beigemessen wird.
Not really, because things has really changed in Africa. You know, in my time, there were no scouts coming to Africa. Nobody was coming. In my time, there was only two academies in the whole Ghana. And now, every corner you turn, there's some form of a team, you know. So now it's not only about the AFCON, even though the AFCON is nice to play, but once you are doing the right thing, I'm sure you will be spotted, because now social media, there are people posting videos every day. There are a lot of ways to get spotted, So of course it's nice to play AFCON, but you can be spotted anywhere, I guess.
You can be spotted anywhere. Wenn das mal kein schönes Schlusswort ist. Ich hoffe, euch hat der Rückblick gefallen. Ihr konntet etwas mitnehmen. Mein großer Dank geht natürlich an Bernard, der mir unglaublich spannende Einblicke gewährt hat. Und ich habe mir fest vorgenommen, Ähnliches auch wieder für den U20 Afrika Cup zu machen. Einfach weil es super spannend ist, schon jetzt die Spieler zu sehen, die in Europa in ein paar Jahren für die Schlagzeilen sorgen können und da mit einem Experten zu sprechen, der vor Ort war und der so ein bisschen auch das Feeling aufgenommen hat. Aber die Themen gehen sowieso nicht aus. CAF Champions League Finale steht an. Die Meister in vielen Ligen werden gekürt. Der afrikanische Fußball lebt. Und hier bei SOCA Fußball in Afrika bekommt ihr einen kleinen Einblick. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.